So, Kim, wenn wir ehrlich sind, dann ist an dieser Stelle nicht die Frage, was wir rausschneiden aus der Folge, sondern eher, was wir reinschneiden, weil wir alles irgendwie vergessen haben, was wir doch die letzte und diese Staffel gelernt hatten, was wir eigentlich machen hier im Podcast.
Also, wir haben erstmal dieses Intro vergessen, aber jetzt ist startet es ja, ihr könnt euch freuen.
Wir hatten schon wirklich Podcast beendet, uns verabschiedet, noch ein bisschen freundschaftlichen Smalltalk gehalten, sind beide unserer Wege gegangen, um dann jetzt 2 Stunden später zu merken,
ja,
wir haben kein Intro.
Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was wir eigentlich rausschneiden möchten. Wir möchten eventuell rausschneiden, wo wir die ganzen Grammatikfehler die ganze Zeit machen. Irgendwo habe ich einen Grammatik. Ah, genau. Es ging darum, was passiert, wenn man sich vom Arzt abwimmeln lässt. Und ich habe abwimmeln. Mir fiel das Wort abwimmeln.
Was hast du gesagt? Abwinken oder sowas? Nee.
Abwedeln.
Das weckt ganz andere Assoziationen. Abwedeln. Ja. Dann kommen wir vielleicht noch zu dem, was wir eigentlich auch noch reinschneiden müssten jetzt, ist unser dezenter Hinweis, den wir immer geben, wo wir sagen, dass wir ja kein medizinisches Fachpersonal sind und dass wir nur aus persönlicher Erfahrung sprechen und dass hier eben kein Gesundheitsprofi-Podcast ist.
Genau, da müsst ihr andere Podcasts hören. Wir lassen hier aber einen Gesundheitsprofi auf jeden Fall zu Wort geben, nämlich Dr. Jens Kröger. Der ist wieder mit dabei, genauso wie Influencerin Kati Korn und Influencerin Michelle Motiviert. Die findet ihr in dieser Folge.
Die waren super, genauso wie unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch eine kleine Rolle hier im Podcast spielt. Warum und ob es überhaupt irgendwas ansatzweise mit Diabetes zu tun hat, ich glaube zwar nicht, aber ihr hört es gleich. Also die waren alle super und wir waren, ja, wie immer.
Zum Mittel, insgesamt.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo, liebe Podcast-Hörerin des Podcasts Typfrage, dein Diabetes-Podcast. Ich bin Kim Stoppert, ich habe Typ-2-Diabetes.
Hast du eigentlich gerade nur Hörerinnen oder HörerInnen gesagt? Hast du auch Hörer gesagt? Nur, dass wir jetzt niemanden ausgrenzen hier.
Also, wir begrüßen Hörerinnen und alle, die sich dazwischen sehen, in dem Doppelpunkt oder dem Sternchen.
Okay, mein Name ist Freddy Schürk. Hallo alle, Typ-1-Diabetikerin. Ich glaube, ich bin da gerade so sensibel für richtig zuzuhören, wer was wie falsch sagt, weil ich eben ein sehr lustiges Reel von unserem Kanzler gesehen habe, der konsequent immer sagt, liebe Bürger und Bürger. Verstehst du, was ich meine? Ja, er versucht zu gendern, aber er macht's halt nicht. Er sagt immer nur dann die männliche Form zweimal, weil das einfach verdaddelt.
Wirklich?
Ja,
ist das real?
Ich schick dir das.
Ist das real?
Warte, ich kann's vorspielen. Das ist so lustig. Weil er so voller Inbrunst das immer satt und er gibt sich alle Mühe und dann kommt halt, ja, warte, ich spiel's dir vor. Hat man ja bestimmt.
Aber auch zur Unterstützung der Bürger und Bürger bei der Umstellung neben den Hausärzten und der Bürger und Bürger, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sich zusammentun. Heute hat das Treffen stattgefunden, der Finanzministerin und Finanzminister und der Gesundheitsminister und Gesundheitsminister.
Aber er vernuschelt's auch, ne? Es kann auch sein, dass es sehr vernuschelt.
Nein.
Aber ja, das ist natürlich...
Naja, gut. So, sind wir sehr holprig hier reingestartet, aber der Kanzler ist schuld. Danke, Scholz, an dieser Stelle. In dieser Podcast-Folge werden wir gleich auf ein Thema gucken, was ich, also hast du gemerkt, wie die Community abgegangen ist bei diesem Thema?
Krass,
ja. Wir sprechen ja über Diabetes und Ärzte und Ärztinnen. Und sehr viele von euch haben uns, nachdem wir letzte Folge auch darauf hingewiesen hatten, dass wir darüber sprechen werden, über dieses Thema, haben uns jetzt von euch geschrieben.
Mhm. Sehr, sehr viele. Also Leute, die sehr zufrieden sind mit ihrem Ärzte-Team, aber auch Leute, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Sorry, das war nochmal der Kanzler, den ich dazwischen gequatscht
habe. Kann er mal aus sein?
Ja, ich fand es wirklich krass, wie viele uns da mitgeteilt haben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht starten wir mal direkt hier durch, damit wir überhaupt heute hinterherkommen mit euren ganzen Nachrichten. Yvonne zum Beispiel hat geschrieben. Und schreibt, ich habe eine richtig positive Erfahrung gemacht. Ich habe im letzten Jahr meinen Diabetes richtig schleifen lassen, schreibt sie, und hatte keine richtige Einstellung zum Diabetes. Im Dezember habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen. Im Januar bin ich dann zu meinem Hausarzt, der war aber eher positiv. Er sagte, es ist doch schon mal ein guter Anfang. Naja, HbA1c 11,7, war ja klar. Also habe ich mir eine Schwerpunktpraxis gesucht und da hat man mich auch voll motiviert. Der Arzt hat sich richtig Zeit genommen, die Diabetesberaterin war total super. Sie helfen mir bei jeder noch so kleinen Frage. Eine Schulung war auch fällig. Na, und letzter Wert war dann 6,8. Aber, schreibt Yvonne, Bin immer noch nicht am Ziel. Mein Arzt unterstützt mich im Antrag für eine Pumpe. Also ich habe es wirklich gut getroffen und habe mich bis jetzt noch nicht aufgeregt. Schreibt Yvonne.
Oh, das ist schön. Ja, ich finde, wenn man Hilfe bekommt über das Medizinische hinaus und wenn man einfach merkt, die Leute nehmen sich Zeit, ne, dann ist das immer am schönsten. Ich habe auch eine super Diabetesberaterin in der diabetologischen Praxis, in der ich bin, und eine Stunde nimmt die sich Zeit, eine Dreiviertelstunde lang. Sie fragt auch immer noch, ob sie mir noch mal was zeigen kann von ihrem ganzen Schulungsmaterial und so. Das ist super. Wirklich.
Dann gibt es zum Beispiel noch eine Sprachnachricht, die uns die Carina geschickt hat.
Hi zusammen. Also frisch diagnostiziert zu meinem ersten Diabetologen. Menschlich gesehen absolute Katastrophe. Hat mich am Anfang angemacht, weil ich es gewagt habe, irgendwie mit einem 82er-Wert Traubenzucker zu nehmen. Hintergrund ist von einem Wert vorher von 500 und höher. Natürlich reagiert mein Körper, als wäre er im Unterzucker mit 82. Also ich musste mich komplett selber einstellen und dann endlich zum nächsten Quartal konnte ich zu meiner neuen Diabetologin wechseln und die Dame ist der absolute Traum, einfühlsam und fühle mich richtig gut aufgehoben. Also da lohnt es sich dann doch einfach aufzustehen und zu gehen und zu wechseln. Kann ich nur empfehlen.
Und vor allen Dingen, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, ist, dass manchmal einige Sachen dann gar nicht zur Sprache kommen und man erst im Austausch mit anderen merkt, ah, Moment. Und sowas hat uns auch der Fahud geschrieben. Er sagt, er hatte bisher immer nette Menschen, aber immer wenn ich zu einem neuen musste, wurden mir andere Infos zum selben Thema gegeben. Wie zum Beispiel Wirkzeit von Insulin oder ein guter Zielbereich, wie verhalten, wenn Zucker zu hoch ist. Außerdem finde ich es wirklich problematisch, dass Themen, bei denen jetzt nicht direkt klar ist, dass es was mit Diabetes zu tun haben könnte, Psyche, Depressionen, Sex, neueste Produkte, Technik, vom Arzt in meinem Fall noch nie bis ganz selten selbstständig angesprochen werden. Manchmal ist es aber schwer, selbstständige Verbindung ziehen zu können. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass jeder Diabetesberater oder jeder Diabetologin auch so einen kleinen Schwerpunkt hat. Das ist natürlich, du bist natürlich auch geprägt durch die Gegend, durch die anderen Patienten, die da kommen. Und wenn du natürlich eher irgendwo bist, wo die Patienten häufiger mal Erektionsprobleme ansprechen, könnte ich mir vorstellen, dass dir dann als Arzt es leichter fällt, beim nächsten zu sagen, wie sieht's denn da bei Ihnen aus? Als wenn du das gar nicht so wirklich auf dem Schirm hast und da dann vielleicht den Fokus auf, keine Ahnung, versteckte Kohlenhydrate oder versteckter Zucker oder sowas setzt und deine Patienten eher darauf ansprichst.
Ja, und ich glaube, das Ding ist ja dadurch, dass wir alle 3 Monate hingehen, ne? Also zumindest die Streberdiabetikerinnen und Diabetiker, so wie ich. So, wir gehen alle 3 Monate brav zu unserem Termin. Es ist aber tatsächlich auch so, man kann gar nicht schleifen lassen, weil immer, wenn ich da bin, macht mir die Sprechstundenhilfe schon direkt den Termin fürs nächste Mal. Also ich komme da auch gar nicht raus aus diesem ganzen Zyklus quasi. Warte mal, sorry, es klingelt. Ich muss kurz rangehen. Wir sind ja in einer neuen Wohnung, habe ich ja schon erzählt. Ich habe die Klingel gerade gar nicht erkannt, aber ich glaube, es war unsere Klingel. Bin gleich wieder da.
Dafür, dass Freddy in einer neuen Wohnung sitzt.
Kim, unterhalte die Leute.
Ist das Zimmer, in dem sie jetzt sitzt, schon perfekt eingerichtet. Schwarzes Regal müsst ihr euch vorstellen und die Bücher sind, jetzt kommt's, nach Regenbogen sortiert. Habe ich ja auch mal gemacht, regt mich ja total auf, weil ich ja lieber Bücher nach Kategorien, so nach Genres oder sowas sortiere.
So Kim, ich bin wieder da. Wie hast du die Leute unterhalten?
Ich habe über dein Regal da mit dem Regenbogenfarben, den Büchern gesprochen.
Du, das ist die einzige Ecke in der Wohnung, die schon perfekt ist und deswegen habe ich mich genauso positioniert. So macht man das doch in Videocalls, dass man genau dahin geht, damit die Leute dann hinterher sagen, boah, und die ist auch voll schlau, die hat ja Bücher und so, ne? Und dabei, der sieht's voll ordentlich aus. Und der Rest ist natürlich Chaos hier. Immer noch. Wie sieht's denn eigentlich mit deinem Chaos aus? Das müssen wir vielleicht mal auflösen. Was mit den Autos jetzt? Was ist mit den durchweichten Kisten geworden?
Ach ja, die Hausverwaltung war da. Sie weiß auch nicht so genau. Wir hatten natürlich, weil wir die Wohnung vorher im 5. Stock gewohnt haben, keine Elementarschutzversicherung in unserer Hausratsversicherung. Wie dumm kann man sein? Und unsere Teilkasko deckt keinen Vandalismus für die Autos ab. Also müssen wir mal gucken, was Scheiße. Wir jetzt noch machen. Naja.
Ja, und auf einer Skala von 1 bis abgefuckt, wie abgefuckt seid ihr jetzt?
Es geht. Also die Autos fahren noch, das ist die Hauptsache. Man konnte die Spiegel auch notdürftig flicken und wir fahren jetzt halt in die Werkstatt nächste Woche und lassen es einmal durchchecken und wie viel Elektronik da jetzt kaputt gegangen ist bei dem teureren Auto, schauen wir mal.
Aber Leute, wenn ihr dann jetzt also mal irgendwo um Augsburg herum Autos seht, die Spiegel haben, die mit Panzerband gerade noch so dran getackert sind an den Wagen,
genau.
Das seid ihr.
Richtig.
Gut. So, was hat der ganze Stress mit deinen Blutzuckerwerten gemacht?
Ja, also irgendwie komme ich morgens nicht auf den grünen Zweig, egal was ich abends esse, egal was ich mache. Es ist halt immer noch schlecht morgens. Ich weiß auch nicht, ob ich da mal wieder... Ich hatte ja vor ein paar Wochen übrigens gesagt, dass ich mir so einen Sensor mal so testweise bestelle. Ich habe es nicht gemacht, weil man muss bei den Herstellern angeben, dass man eine langfristige Insulintherapie hat. Die habe ich ja nicht. Und ich wollte jetzt auch niemandem den Testsensor wegnehmen. Deshalb habe ich es nicht gemacht. Aber eigentlich müsste ich, glaube ich, mal gucken, was der Blutzuckerspiegel nachts macht. Also irgendwann muss ja wahrscheinlich meine Leber denken, alles klar, gib ihm, wir brauchen Zucker. Und dann schüttet die irgendwie Zuckerreserven aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil die Morgenen beginnen natürlich mit mir, die so, und mit einem Kleinkind, das sagt, hey, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa. Und die ist halt direkt von 0 auf 100. Und ich weiß nicht, ob mein Zucker dann auch denkt, okay, alles klar, von 0 auf 100, jetzt geht's los. Und wenn ich dann messe, ich messe halt nicht im Bett, weil sonst müsste ich das Zuckermessgerät neben mir liegen haben. Und dann wäre auch, da, happen, komm. Ja, vielleicht liegt's auch, ist das auch dieses Aufsteh-Ding, dass wenn ich aufstehe und dann halt Vollpower geben muss, weil sie halt einfach Vollpower gibt, dass der dann nach oben schnellt. Aber das weiß ich halt nicht. Das ist halt blöd, wenn man blutig misst mit einer Lanzette und so.
Wir brauchen einen Sensor für Kim.
Ich habe auch gefragt, ne, bei der Diabetologin. Sie meinte, naja, sie können sich das natürlich privat kaufen. Kostet 60 Euro für 2 Wochen, ne?
Ja.
Weil nämlich, und das ist ja auch nochmal eine andere Sache, die ich noch nie so extrem bei Ärzten gemerkt habe, die stehen ja auch stark in der Kontrolle durch kassenärztliche Vereinigungen, durch Arztverbände oder generell durch die Krankenkassen. Ich weiß nicht, ob das in Bayern einfach ein bisschen strenger gehandhabt wird, aber ich hatte es schon super häufig, dass die Ärzte gesagt haben, ja, sie brauchen das Medikament, sie müssen jetzt zum Facharzt gehen. Und dann denkst du dir so, ja, schreib doch erstmal schon mal auf.
Ja.
Weil ich kannte das so von meinen alten Ärzten im Ruhrgebiet oder im Saarland. Die haben dir dann eine kleine Packung verschrieben, gesagt haben, das müssen sie unbedingt abklären. Ich schreibe ihnen das jetzt auf. Aber es ist nur eine kleine Packung, sie gehen jetzt direkt zum Facharzt. Ich rufe da auch selbst an, ne? Und hier ist das so, ich kann ihnen keine Packung verschreiben. Sie müssen direkt zum Facharzt gehen. Kann ich auch selbst anrufen, aber dann machen sie morgen den Termin. Ich denke mir so, ich habe morgen 120.000 Sachen. Gib mir doch einfach die 6er-Packung. Was ist denn jetzt, wenn du sagst, du brauchst es, wenn du sagst, ich muss das jetzt unbedingt haben, also es war in der Schwangerschaft bei mir so, ich habe eine Gerinnungsstörung und brauchst du Blutverdünner. Und die Gynäkologin war, sie müssen das auf jeden Fall machen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es war aber ein Facharzt, bei dem hast du nicht so schnell Termine bekommen. Und der sagte dann noch irgendwann, na ja, ihre Gynäkologin kann ihnen das doch verschreiben. Und die so, nee, kann ich nicht, weil dann kommt dir die kassenärztliche Vereinigung und sagt, ich darf das nicht verschreiben, weil ich kein Spezialist für Blutgerinnung bin. Und dann musste ich hochschwanger die ganze Zeit zwischen den Ärzten rumrennen. Und dann braucht man noch Kompressionsstrümpfe. Da gehst du mit einem Rezept, erstmal sauer Gesicht, ja, ich weiß nicht, eigentlich muss Ihnen das auch der Facharzt aufschreiben. Ich denke mir so, ey, ich bin schwanger, du bist Gynäkologin, schreib mir doch das scheiß Rezept auf, was ich für die Schwangerschaft brauche. Geh zum Sanitätshaus, die gucken drauf, sagen, nee, das kann ich Ihnen so, dann bezahlt das die Krankenkasse nicht. Und schreiben auf diesen ganzen Rezept rum, das muss sie da draufschreiben. Dann gehe ich zu meiner Gynäkologin, sag, die im Sanitätshaus sagen, das muss auf dem Rezept stehen. Die Sprechstundenhilfe guckt auf das Rezept und sagt, das können wir Ihnen nicht aufschreiben. Dann ruft ihr die kassenärztliche Vereinigung an und dann müssen wir wieder ein Protokoll ausführen. Ich denke mir so, Alter.
Ach Kim, jetzt würde ich gerade wirklich gerne wissen, wo dein Zucker gerade hin explodiert ist während dieser
Wirklich. Also wir Ansprache sind uns alle hier einig darüber, dass ich dieses Medikament brauche. Aber keiner will es mir geben. Oder so. Und dann denkst du so wirklich, es kann doch nicht sein, einfach nur wegen Verwaltungsblabla.
Also, wo wir schon bei Verwaltungsblabla sind, da möchte ich mal kurz eine wirklich mitleiderregende Geschichte erzählen. Weißt du noch, dass ich mal einen Blinddarm rausbekommen habe?
Mhm.
Mitten in der Nacht wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert, beziehungsweise habe mich selbst, das war der Fehler, mit dem Taxi ins Krankenhaus, also nein, anders. Ich hatte ultra krasse Schmerzen nachts und dachte wirklich, du musst jetzt ins Krankenhaus. Und ich bin früher, vor meinem Diabetes war das noch, nie jemand gewesen, der freiwillig zum Arzt geht oder wegen Wehwehchen oder so zum Arzt geht, sondern ich dachte immer, er wird schon wieder. Dann bin ich also mit dem Taxi wollte ich zum Krankenhaus fahren, wurde mir dann vom Krankenhaus nur gesagt, ja, Sie müssen aber erstmal zum Notarzt und der kann Sie dann ins Krankenhaus einweisen. Der Notarzt ist nur eine Straße weiter. Also bin ich mit dem Taxi zu diesem Notarzt gefahren, saß dann da im Wartezimmer, auch das war geil, nachts um 3:30 im Wartezimmer, ernsthaft, unter Schmerzen. Mhm. Ich habe mich gekrümmt, ich habe mich 3-mal in deren Toilette übergeben, weil ich so tolle Schmerzen hatte. Da bin ich zu dem Notarzt vorgelassen worden, der sagte nur, Sie machen ja einen ganz guten Eindruck, woraufhin ich nur gesagt habe, ich bin unter Schmerzen, ich habe mich gerade 3-mal vor Schmerzen bei Ihnen erbrochen. Nur weil ich trotzdem noch höflich und nett bin, hier gerade und mich zusammenreiße, heißt das nicht, dass ich innerlich eingehe. Und dann sagte der nur, naja, ich taste Sie mal ab, aber ich glaube, das ist einfach nur, Sie haben wahrscheinlich einen verspannten Rücken, am besten fahren Sie nach Hause und duschen mal einmal heiß.
Was?
Daraufhin habe ich gesagt, nein, ich glaube, es ist nicht nur ein verspannter Rücken, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist der Blinddarm. Woraufhin er meinte, naja, wenn Sie unbedingt wollen, kann ich Sie ins Krankenhaus einweisen, aber ich glaube nicht, dass es der Blinddarm ist. Und dann habe ich nur gesagt, doch, dann würde ich jetzt gerne die Einweisung machen ins Krankenhaus. Und dann sagte er, ja, und für Ihren Rücken schreibe ich Ihnen dann noch Schmerztabletten auf. Die können Sie sich in der Apotheke abholen. Und dann habe ich gesagt, es ist nachts um 3:30. Ich kann erstens nicht mehr zur Apotheke laufen, weil ich so dolle Schmerzen habe. Und zweitens hat ja auch gar keine Apotheke nachts um 3:30 offen. Dann sagte er ernsthaft, doch, es gibt eine 24-Stunden-Apotheke. Die ist nur 3 Kilometer von hier.
Ja, manchmal nehmen sie einen leider nicht so ernst, weil, keine Ahnung.
Nein. Und dann habe ich ihn angebettelt und habe gesagt, naja, aber haben Sie nicht vielleicht eine Schmerztablette hier, weil bevor ich jetzt mit dem Taxi zu der Notapotheke fahre, die 3 Kilometer, um dann wieder zurückzukommen, weil ich ja eigentlich ins Krankenhaus von Ihnen gerade eingewiesen worden bin. Was mache ich denn jetzt? Woraufhin er sagte, naja, Sie gehen jetzt dann am besten jetzt direkt ins Krankenhaus, weil da kriegen Sie dann ja auch irgendwelche Schmerztabletten. Er hat mir aber nichts gegeben. Naja, und dann kam ich ins Krankenhaus und was soll ich sagen, nachdem erstmal 2 Stunden lang ich 50 Mal gefragt worden bin, ob ich vielleicht schwanger sei und dass ich doch bestimmt schwanger sei und das ist doch bestimmt eine Schwangerschaft sei und ich aber 80 Mal gesagt habe, ich glaube, es ist der Blinddarm, hat dann der Chefarzt angefangen, Dienst zu haben, irgendwie morgens um 6:30, hat sich das Ganze angeguckt und sagte nur, das ist der Blinddarm, der muss raus und zwar besser jetzt sofort, weil der ist schon hochentzündet und das könnte jetzt ganz schnell schief gehen. Und dann haben sie mich ganz schnell aufgemacht, noch vor alle anderen geschoben und dann kam der Blinddarm raus und ich dachte mir hinterher nur so, wow, diese Nacht hätte ganz anders enden können, wenn ich nicht so penetrant gewesen wäre und über meinen eigenen Schatten gesprungen wäre und dem Arzt einfach nicht vertraut hätte. Das war für mich, im Nachhinein, klar, Ärzte können immer Fehler machen, aber wie oft konnte ich denn zu dem sagen, ich glaube, es ist der fucking Blinddarm, bitte nehmen Sie mich ernst. Und wie oft wollte der mich nach Hause schicken, weil er dachte, es sind Rückenschmerzen.
Du, ich lag auch schon mal mit einer Thrombose im Krankenhaus, mein Zustand hat sich verschlechtert und ich habe gesagt, mir geht's nicht gut. Und die Ärzte haben mich auch nicht ernst genommen und ich lag da 24 Stunden, bis endlich eine Schwester gesagt hat, okay, Sie atmen komisch. Sie haben eindeutig jetzt auf einmal Fieber bekommen. Ich mach nochmal Stunk. Und alle Leute, also ich konnte damals nicht laufen, ich durfte auch nicht laufen wegen meiner Thrombose. Und ich konnte auch nicht mehr laufen, weil ich habe keine Luft mehr bekommen. Und es stellte sich heraus, dass ein Gerinnsel in meine Lunge gewandert ist und meine Lunge komplett verstopft war. Und dann war ich innerhalb von wenigen Minuten auf der Intensivstation. Aber auch nur, weil die Krankenschwester dann endlich mal gesagt hat, okay, irgendwas stimmt hier wirklich nicht, gar nicht. Und weißt du, warum die das gemacht hat? Weil die mich persönlich kannte. Hm. Von früher. Mhm. Deshalb hat die das gemacht. Weil natürlich, muss man ja sagen, es ist schwierig, Menschen einzuschätzen. Sind die sehr schmerzempfindlich? Kommen die gerade einfach nur, weil die morgen sowieso einen blöden Arzt, einen blöden Berufstermin haben oder so? Aber ich muss leider sagen, seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, wenn ich zu einem fremden Arzt gehe und es mir wirklich nicht gut geht, gehe ich nicht rein und sag hallo, sondern ich sag einfach gar nichts mehr. Letztens, also in meiner Schwangerschaft habe ich ja auch eine ganz schlimme Magen-Darm-Entzündung bekommen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Da bin ich mit dem Kotzeimer in die Notaufnahme rein und habe mich einfach nur dahin gesetzt. Und es war Kotz, es war Kotze in dem Eimer, weil ich habe auf dem Weg ins Krankenhaus gekotzt. So. Oh, Entschuldigung, übrigens,
dass du wolltest so viel eben nicht reden. So wie ich jetzt damals dann das Ganze überspielen, weil das macht den falschen Eindruck.
Genau, das macht den falschen Eindruck.
Dann denken die Leute, oh nee, die ist doch gut drauf.
Und dann habe ich mich da hingesetzt, hab mich über meinen Eimer gebeugt und habe gedacht, entweder krabbel ich jetzt zu dem Schalter oder sie wird mich ansprechen. Aber ich tue hier nicht so, als ob ich jetzt mich noch 2 Schritte bewegen konnte, weil ich konnte auch nicht mehr. Ich hatte auch einfach Schmerzen. Nee. So. Ja. Also,
ja, da muss man das quasi raushängen.
Man würde natürlich lieber mit den Ärzten, finde ich, auf eine andere Ebene sprechen, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und das musste leider auch Influencerin Kati Korn erleben. Mit ihr haben wir auf dem Type 1 Day gesprochen, eigentlich darüber, dass sie Mutter geworden ist, aber vor allen Dingen über ihre Diagnose. Und da gab es leider auch so Ärzte, die sie nicht ernst genommen haben.
Es war so, dass ich kannte niemanden mit Diabetes. Ich hatte irgendwie alle Symptome und es war auch so, dass diese Symptome schleichend waren irgendwo, aber immer stärker wurden und ich eigentlich nichts mehr machen konnte am Ende des Tages. Ich war 21, gerade mitten im Studium und ich war so schwach, Leistungssportlerin, Tischtennisspielerin, konnte meinen Schläger nicht mehr in der Hand halten, der ist runtergefallen. Ich war so schwach, dass ich es nicht mehr machen konnte, habe ich Cola getrunken. Bei Diabetes natürlich genau das, was man nicht machen sollte am Ende des Tages. Ja, und so fing meine Misere an. Ich war bei verschiedenen Ärzten mit meinen einzelnen Symptomen, die aber nie mir einfach nur mal in den Finger stechen konnten. Und dann war es eben so, dass es so schlimm wurde, dass ich gar nicht mehr ansprechbar war irgendwann. Und dann hieß es schnell in die Notaufnahme. Diese ganze Geschichte hat sich in einem Zeitraum von circa einem halben Jahr abgespielt. Also super lange für einen unentdeckten Typ 1 Diabetes. Wahnsinnig lange. Sehr gefährlich auch. Ketoazidose und ja, fast der Tod hätte das bedeutet am Ende des Tages.
Du hattest ja tatsächlich damals auch innerhalb von 2 Wochen 25 Kilo abgenommen. Was ja auch heftig ist. Ich meine, wir haben alle wahrscheinlich damals, als der Diabetes bei uns ausgebrochen ist, kurz vor der Diagnose erstmal abgenommen. Bei mir war es auch so, aber es waren vielleicht 4, 5 Kilo, 25 Kilo, das ist krass. Dann, ne, du warst eben insgesamt sehr geschwächt. Hattest du damals auch wirklich massive Angst, weil du eben nicht wusstest, was mit deinem Körper gerade passiert?
Ich habe mich erst, klingt total bescheuert, ich habe mich erst gefreut, weil ich war immer schon ein bisschen kräftiger und dachte dann so, ach, cool, ich nehme jetzt einfach so ab, ohne dass ich da was für tun muss. Hab dann aber wirklich nach ganz kurzer Zeit, nach wenigen Tagen gemerkt, irgendwas stimmt da gar nicht. Und das war auch so dieses Endwarnsignal, wo ich gesagt habe, okay, es muss jetzt irgendwas sein, es muss irgendwas nicht stimmen. Und das Problem ist, dass man ja bei so vielen Ärzten war und dass man als Laie ja gar nicht abschätzen kann, was hast du denn wirklich, was fehlt dir denn jetzt wirklich? Und diese ganzen Fehldiagnosen, Fehlbehandlungen, 100 Antibiotika verschiedene, dann immer wieder irgendwie nur gesagt, auch Psyche und sowas wurde dann gesagt oder ach, keine Ahnung, alles Mögliche kam dann an komischen Diagnosen, aber dass jemand mal das vermutet hätte, es hieß dann nur, ja, aber du siehst ja gar nicht aus, als hättest du Diabetes. Also das war so am Ende des Tages, dass ja, okay, du siehst nicht aus, wie als hättest du Diabetes. Danke.
Glaubst du, dass das Problem ist, dass Leute da immer noch so viele Vorurteile gegen diese Krankheit haben, dass die dann das Offensichtliche nicht sehen, weil sie haben ja ein Vorurteil dagegen und das trifft da gerade nicht ein?
Absolut, ein großer Teil, denke ich, ist immer noch da begründet sozusagen, ja. Dass einfach viele Menschen gar nicht weiter forschen, weil man ein gewisses Bild von jemandem hat und so einen gewissen Stereotyp irgendwie im Kopf hat vielleicht auch. Und man verbindet das vielleicht nicht mit einer Sportlerin, die in dem Fall, die haben mich ja vorher dann auch nicht unbedingt gesehen, ne? Relativ schmales.
Was hättest du dir denn gewünscht damals von den Ärzten? Und was wünschst du dir heute, wie das damals vielleicht besser gelaufen wäre?
Auf jeden Fall, dass man einen ernst nimmt, dass man auch mal wirklich ein bisschen Fragen stellt hinter dem Ganzen. Und dass man einfach auch mal sagt, es könnten verschiedene Dinge sein, es könnten verschiedene Dinge möglich sein. Und ich meine, ein Diabetes, das ist jetzt nichts irgendwie, was unbekannt ist. Das ist was so viele Millionen Menschen einfach haben, auch hier in Deutschland haben. Das ist nichts, was komplett, ja, unerforscht ist auch, ne? Und das kann es einfach nicht sein. Und ich würde mir einerseits wünschen, dass da auch so ein bisschen interdisziplinär dann geguckt wird. Okay, der eine Arzt kommuniziert dann vielleicht doch mal mit dem anderen Arzt und schaut da mal, was könnte denn da vielleicht noch dahinter stecken. Und zum anderen aber eben Destigmatisierung wäre ganz nett, ja.
Also das hat uns Kati Korn erzählt in der Folge Diabetes und, wie hieß die Folge nochmal, die wir mit ihr zusammen gemacht haben?
Schwangerschaft.
Diabetes und Schwangerschaft, da hört ihr noch viel mehr von der Kati, aber ich finde, sie hat das gut zusammengefasst. Es geht ja auch gar nicht, auch jetzt in dieser Folge hier, auch wenn wir jetzt hier teilweise sehr emotional sind, es geht nicht darum, irgendwelche Leute zu bashen oder so oder zu generalisieren. Es geht einfach nur darum, sich auszutauschen und zu äußern, dass man sich manchmal einfach mehr Verständnis wünscht.
Ich habe mich gefragt, warum das so ist und habe ein bisschen nochmal Nachforschungen betrieben. Die Deutsche Diabetesgesellschaft, die hat schon 2018 davor gewarnt, dass viele DiabetologInnen bald in den Ruhestand gehen. Und sie sagt, dass es so wenig Nachwuchs da gibt und dass auch die Versorgung zum Beispiel in ländlichen Regionen sehr schlecht ist mit diesen Facharztpraxen. Und dass auch einige Ärzte manchmal das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass der Patient, der vor ihnen sitzt, vielleicht an Diabetes erkrankt sein könnte, liegt daran, dass es einfach zu wenig Lehrstühle in Deutschland gibt für Diabetologie und Stoffwechsel. Und dass vor allen Dingen im frühen Studium bei einigen Lehrplänen das Thema nicht vorgesehen ist. Und das ist ja irgendwie klar, ne? Also wenn dir nicht 20.000 Mal einer eintrichtert, wenn ein Patient zu dir kommt, der sagt, er trinkt gerade wie ein Oschi oder er sagt, er muss ständig pinkeln, ja, dann kann's es kann halt alles sein. Und nicht jeder Arzt kann alles wissen, weil er vielleicht, also insbesondere die Hausärzte, die ja alles abdecken müssen, können ja nicht alles wissen. Oder auch Fachärzte, ne, wo du hinkommst und es wird ein Nierenproblem vermutet und du forschst an einem Nierenproblem und irgendwann sagt vielleicht mal einer, ja, der könnte auch Diabetes Typ 1 haben. So, ha, stimmt. Ja, aber ist halt nicht dein Fachgebiet. Und der Hausarzt hat den ja zu dir überwiesen, so, klar. Das ist so ein bisschen das Problem auch für die Ärztegemeinschaft, sag ich mal.
Ja, da haben wir ja auch mit unserem Arzt, unserem Doktor Herzen in dieser Staffel gesprochen, Dr. Jens Kröger, Diabetologe aus Hamburg und Vorsitzender von der Deutschen Diabeteshilfe, diabetes.de. Der hat uns ja auch erzählt, dass es eben viel zu wenig neue Kolleginnen und Kollegen für ihn gibt und hat uns das Ganze so beschrieben.
Und es gibt einfach viele Praxen, die haben einfach so viel Patienten, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Auf der Praxis eben haben wir ein Riesenproblem hinsichtlich auch von medizinischen Fachangestellten. Nicht nur in den Krankenhäusern. Wir finden kein Personal mehr. Und das ist ein Problem, was über Jahre immer mehr geworden ist. Und die Politik hat das total verschlafen.
Und wenn ihr wirklich nicht mehr weiter wisst mit eurem Arzt, dann gibt es übrigens eine unabhängige Patientenberatung in Deutschland. Die UPD erreicht ihr unter patientenberatung.de. Das ist ein bundesweites Beratungstelefon. Die helfen euch bei der Suche nach einem Facharzt. Die helfen euch auch, wenn Anträge bei der Krankenkasse abgelehnt worden sind. Und die helfen euch auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich glaube, der Arzt hat mich falsch behandelt. Dann kann man mit denen auch mal darüber reden, was man jetzt in dem Falle tun kann, auch rechtlich. Also da sitzen sowohl Ärzte als auch JuristInnen. Da könnt ihr euch einfach bei denen informieren. Patientenberatung.de.
So, bevor wir jetzt hier aber weiterhin alles schwarz malen in Gedanken gerade, wir haben natürlich noch viel mehr Nachrichten von euch bekommen. Und es sind natürlich auch sehr viel positive Nachrichten dabei. Das muss man hier jetzt auch nochmal hervorheben. Der David zum Beispiel hat uns noch über Instagram geschrieben, über unseren wunderbaren Kanal. Kim, magst du nochmal den Namen sagen? Du sagst das immer so schön.
Typfrage, der Podcast.
Genau. David schreibt, Diabetologin bei mir ist tatsächlich super. Sie sieht sich mehr als Stütze, wenn man mal Hilfe braucht oder was nicht klar ist. Ansonsten ist sie immer Team. Sie wissen am besten, wie sie den Diabetes zähmen und managen müssen, da man ja selbst am besten weiß, was wann passiert. In Klammern schreibt er noch, wohlgemerkt, Typ 1er bin ich. Deswegen mache ich mir einen Kopf, wenn ich irgendwann mal umziehen sollte und wechseln müsste, da sie so wunderbar entspannt ist. Ich finde es wichtig, auch mal zu erwähnen, wenn man gute Erfahrungen macht, da leider ja oft vorrangig negative Erfahrungen geteilt werden. Deswegen sehr, sehr, sehr gut, dass du uns geschrieben hast, lieber David.
Was ihr übrigens im Vorhinein machen könnt, das habe ich als Hinweis gesehen, wenn ihr zu einem neuen Arzt geht, setzt euch mal hin und zwar setzt euch nicht allein hin, vielleicht setzt ihr euch mit Partner, Partnerin oder einem Vertrauten zusammen und dann macht ihr eins, ihr schreibt mal eine Medikamentenliste auf. Alle, wirklich alle Medikamente, auch die Vitamine, die ihr nehmt, alles einmal aufschreiben. Dann so ein, wenn ihr mehrere Päckchen zu tragen habt, jetzt nicht nur Diabetes, sondern vielleicht eine Lebererkrankung, eine Augenschwäche oder sowas, dann einmal den Diagnoseablauf aufschreiben. Hat mir tatsächlich auch geholfen. Für meine Schwangerschaft, wie gesagt, musste ich zu mehreren Fachärzten und ich habe das so, okay, 2017, Diabetes, das habe ich ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Dann weiß man auch selbst schon mal, okay, bevor der mir jetzt irgendein Medikament verschreiben muss, kann ich dem sagen, hier, ich habe es Ihnen aufgeschrieben, habe ich probiert, hat da nicht funktioniert. So. Immer wenn euch der Arzt ein Rezept ausstellt, nachfragen. Warum sind da ein Kreuz? Warum ist da kein Kreuz? Warum jetzt genau das Medikament? Warum genau in der und der Menge? Und kann man alles lesen auf dem Medikament? Denn vielleicht kann der Apotheker das auch nicht lesen. Da muss ja nur mal die Druckerschwärze nicht richtig sein und dann rast ihr wieder zum Arzt zurück. Und wenn ihr wirklich nicht so viel Energie habt dafür, das so komplett durchzuziehen, oder ihr vielleicht auch nicht so gerne mit fremden Menschen redet, solche Menschen gibt's ja auch, ne? Dann nimmt doch jemanden mit, den ihr vertraut und sagt, pass auf, ich brauche dich einfach an meiner Seite. Und wenn es nur darum geht, dass es ein Arzt ist,
wo ich hin muss, weil es gibt keinen anderen Facharzt in meiner Gegend. Und ich habe das Gefühl, der nimmt mich nicht ernst und ich brauche jemanden einfach zur moralischen Unterstützung, damit ich dem Mann einfach zwischendurch diese Fragen fragen kann und der mich nicht immer abwedelt?
Wimmelt.
Erwimmelt, danke, abwimmelt, so, abwedelt.
Aber du weißt ja, in Sachen deutsche Sprache und Grammatik muss ja jeder eher den Kanzler fragen. Also mal gucken, was da so wird. Ich recherchiere bis zur nächsten Folge. Ja, aber nachfragen ist genau der Punkt. Einfach selbst ein bisschen gucken, was sind denn die Punkte, die mich momentan interessieren? Woran will ich denn arbeiten oder so? Und das habe ich bei meinem Diabetologen zum Beispiel. Ich habe bei meinen Diabetologen wirklich auch nur positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich glaube mittlerweile, dass sie auch beide den Podcast hören, sondern generell. Ich hatte ja erste Diabetologin in Saarbrücken und jetzt habe ich einen Diabetologen in Köln. Die sind beide sehr offen immer gewesen, auch für, nicht nur für Nachfragen, sondern auch für, was ist denn ihr Ziel eigentlich? Also die haben noch nie mir aufgedrückt, sie müssen jetzt auf den und den Wert kommen oder sie müssen jetzt das und das machen, sondern es ist immer eher so, wie sind sie denn zufrieden mit ihren Werten oder was würden sie denn gerne verbessern, wo glauben sie denn, können wir noch dran arbeiten oder so. Das finde ich eine sehr offene Herangehensweise. Und ich merke auch immer, dass mein Diabetologe jetzt in Köln schon, glaube ich, auch ein bisschen froh ist, wenn ich dann mal so andere Fragen stelle als andere Leute oder er halt nicht nur sein normales Programm abspulen muss, weißt du? Weil der macht ja auch diesen Termin, ja, wie mit stimmt. mir, mit, weiß ich nicht, 20 Leuten am Tag, fragt immer wieder die gleichen Sachen. Und ich glaube, der ist ganz froh, wenn dann mal jemand um die Ecke kommt, der nochmal so andere Dinge anspricht oder so. Weißt du, was ich meine? So, dann hat man nochmal, hat er auch mal ein anderes Thema. Und ich glaube, da müssen wir selbst mehr drauf achten und selbst mehr in die Verantwortung zu nehmen und selbst eben dann auch. Ich meine, wir kümmern uns jeden Tag um Diabetes. So, wir wissen vieles, nicht und wir wissen, wo unsere Baustellen sind. Und da müssen wir die eben selbst irgendwie auch so ein bisschen angehen und uns dann eben den Arzt so ein bisschen zur Seite holen als einen Teil des Rucksacks. Oder wie hat es unser Dr. Jens Kröger nochmal formuliert? Da hören wir nochmal rein.
Hilfe von Mensch zu Mensch, das war immer das Motto auch in unserer Praxis, wo ich immer gesagt habe, jeder Mensch mit Diabetes trägt einen Rucksack mit sich. Und in dem Rucksack müssen bestimmte Dinge da sein, müssen bestimmte Dinge drin sein. Für Menschen mit Typ 1 Diabetes, Insulin, eine Messmöglichkeit, für Menschen mit Typ 2 Diabetes, vernünftiges Ernährung, Bewegung, vielleicht Tabletten, vielleicht heutzutage gibt es sogar einen GLP-1-Agonisten, die man spritzt, wo man dann einfach leichter auch Gewicht nehmen kann. Und manchmal ist dieser Rucksack echt schwer. Er zieht einen nach unten, weil das Leben einen dann auch nach unten zieht. Und ich wünsche den Menschen einfach ganz viel Zeit immer, wo der Rucksack total leicht ist, wo ich locker durchs Leben gehen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft auch in der Betreuung.
Hat er schön gesagt, ist wieder ein T-Shirt-Spruch, ne?
Ist ein T-Shirt-Spruch, genau darauf wollte ich hinaus. Eine andere Frau, die aber auch, muss man sagen, viele T-Shirt-Sprüche bereithält, in ihrer Sprache, Gott, das klingt jetzt so negativ, als wäre sie so floskelig, aber im Gegenteil, die ist einfach top motivierend. Es geht um Michelle Motiviert, habt ihr letzte Folge ja schon bei uns kennengelernt.
Genau, die ist nämlich auch ausgebildete Gesundheitscoachin. Davon gibt's ja auch mehrere. Könnt ihr mal bei Instagram schauen. Wir haben ja auch schon zum Beispiel mit dem Ivo Rettich gesprochen. Der ist auch ausgebildeter Coach. Und zu Leuten wie Michelle könnt ihr gehen, wenn ihr merkt, mein Arzt, der ist schon ganz gut, aber da geht noch mehr.
Wir haben sie mal gefragt, warum denn tatsächlich Leute, obwohl sie ja eigentlich schon diabetologisch betreut werden, noch zu ihr kommen.
Cute, dass du fragst. Also an sich kann man es auch so sagen, ich sehe mich auch eigentlich als Ergänzung zu den Ärzten und ich hoffe, die meisten sehen es tatsächlich sogar auch so. Der Arzt, der hat halt 10 Minuten pro Patient ungefähr, ne? Vielleicht ein bisschen mehr, aber der hat halt eine vorgeschriebene Anzahl an Patienten, die der durchballern muss. Krankenkasse, deswegen ist es auch for free. Und das heißt, du kannst in diesem Spektrum auch nicht alles anschauen. Also was ich mache, ich gucke mir halt alles an. Ich gucke mir nicht nur die Werte an und sage, ja, HbA1c passt oder das und das verändern wir noch kurz und next, sondern ich schaue halt wirklich Ernährung, Sport, Mindset, ist es ganz, ganz viel Mindset. Wie ist das Stresslevel? Wie schläfst du? Job? Ich schaue mir alles an. Also einmal alles, weil meiner Meinung nach alles halt den Diabetes beeinflusst. Und das geht halt nur, wenn du dir wirklich die Zeit nehmen kannst für den Menschen. Das können halt, ja, das ist halt einfach nicht machbar. Wenn du Glück hast, hast du ein super Team, eine super Diabetesberaterin oder Diabetesberater, die ein bisschen in die Richtung gehen können, dann ist es top, dann brauchen die mich auch nicht eigentlich. Also dann passt das. Aber nicht jedes Team, nicht alle Ärzte können sich das auch wieder leisten. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe niemanden, der mich da so richtig unterstützt und wirklich mal genau schaut, ich schaue mir dann wirklich deinen Alltag von Stunde 1 bis zum Ende an, wann machst du welchen Sport, wie regeln wir das, was isst du am liebsten, was naschst du und passt das Management halt wirklich perfekt für dich an, das geht halt nur, wenn du dir die Zeit nehmen kannst dafür halt auch und das darf ich dann halt mit dem Job, das ist dann halt das Schöne.
Also wir lernen in dieser Folge wieder, es gibt 180.000 Möglichkeiten, sich in Sachen Diabetes weiterzubilden. Ich meine, notfalls hört man einen Podcast, ne?
Kennst du da einen guten?
Leider nein. Ich kenne nur einen, der ist so mittel. Aber lohnt sich trotzdem mal reinzuhören. Sag mal, Kim, jetzt mal ganz ernsthaft hier in dieser Folge, ne? Mhm. Ist das jetzt eigentlich die letzte Folge der Staffel? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Eigentlich wollten wir ja...
Je länger diese Aufzeichnung geht, denke ich mir so, Moment mal, wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass wir jetzt nochmal Pause machen.
Ja. Wir haben ja eigentlich gedacht gehabt, dass die zweite Staffel auch wieder nur 10 Folgen sind. Und dann hatten wir so unglaublich viel Material einfach noch über, dass wir gesagt haben, komm, dann machen wir jetzt 12. Dann haben wir jetzt aber immer noch nicht festgesagt, ist das jetzt wirklich jetzt die letzte? Ja, oder? Ich weiß nicht.
Ja, also ich habe keine Interviewschnipsel mehr übrig, ja. Freddy.
Wir haben uns auserzählt für diese Staffel.
Und ihr könnt uns deshalb in den nächsten Wochen füttern mit euren Themenvorschlägen, euren Diabetesproblemen oder aber euren wirklich guten Experten und Expertinnen. Vielleicht habt ihr ja gerade ein tolles Buch gelesen und sagt, Mensch, da habe ich so viel gelernt in diesem Buch. Das wäre doch mal was, was Freddy und Kim auch in ihrem Podcast erwähnen könnten. Dann schickt uns das an Instagram, an die Seite Typfrage der Podcast.
Da freuen wir uns sehr. Und dann hören wir uns wieder in... Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
Also,
schön. Es geht so verpeilt zu Ende, wie dieser Podcast angefangen hat. Aber es wird eben die dritte Staffel geben mit euren Expertinnen und Experten, mit euren Themen. Irgendwann werden wir wieder da sein. Folgt uns einfach bei Instagram und dann werdet ihr es mitbekommen. Unser Instagram-Name ist
Typfrage der Podcast.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.